Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zur Bücherbar hier auf Radio Frei und wir begrüßen auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Und heute habe ich wieder eine Thüringer Autorin gefunden, zum Glück gefunden, und möchte Ihnen die heute auch vorstellen. Es ist Pauline Werner.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch sehr.
Sie kommen aus Friedrichroda?
Nein, ich komme aus Gotha.
Aus Gotha?
Mhm.
Wieso? Ach, Sie sind in Friedrichroda geboren?
Ich bin in Friedrichroda geboren, ja.
Ach so, ja, okay. Und Sie kommen aus Gotha und ja, das liegt ja vor der Haustür.
Liegt vor der Haustür, so ist es.
Die Residenzstadt.
Die Residenzstadt, ja.
Mhm. Gut, dann erübrigt sich wahrscheinlich die Frage nach Vorbildern etc., aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Sie schreiben seit wann?
Also genau genommen schreibe ich, seit ich lesen und schreiben kann. Ich habe immer den Hang verspürt, die Dinge, die mich bewegen, aufzuschreiben. Und habe dann irgendwann mal gemerkt, huch, erstens tut es mir gut, zweitens gefällt das dem einen oder anderen. Und ja, irgendwann wurde mehr aus den Geschichten.
Hat man Sie in der Schule gefördert oder haben die Eltern gesagt, ja, mach mal, Madel, hier hast du noch einen Stapel Papier?
Also meine Eltern haben das mit Sicherheit gefördert, die haben mich machen lassen, haben sich immer amüsiert über das, was ich geschrieben habe. Ich glaube, die erste Geschichte, die wirklich Lachtränen hervorgerufen hat, war über meine Uroma Emma, die das Haus fast abgebrannt hat, weil sie ihre Wäsche kochen wollte. Also ich habe das als in meiner kindlichen Fantasie als sehr lustig empfunden, wie mein Vater dann durch das Fenster reinrannte und der brennende Topf aus dem Fenster flog. Und ja, also im Nachhinein hat alles sehr gelacht. Und die haben gesagt, Mädel, mach mal weiter so. Später hatte ich dann eine wirklich engagierte Lehrerin, die auch heute noch an meinen Texten teilhat, die Ingrid, meine Deutschlehrerin. Ich weiß nicht, wie weit ich gekommen wäre ohne sie.
Also das war immer auch für Sie Anlass, auch kritische Stimmen.
Natürlich, ja. Also die Ingrid hat mich mehr kritisiert als gelobt, definitiv. Mhm.
Das, also Umgang mit Kritik, da kommen wir nachher nochmal dazu. Das heißt also, Sie haben Ihre ganze Schulzeit auch mit Schreiben ausgefüllt?
Naja, auch. Ich glaube, ich war so ein introvertierter Teenager, der wenig über die Dinge, die da so im Kopf eines Teenies passieren, ich habe weniger rebelliert und ich habe auch nicht, keine Ahnung, irgendwas anderes gemacht. Ich war halt derjenige, der es aufgeschrieben hat, für mich selber. Also wenn ich meine Tagebücher von damals angucke, denke ich, du lieber Gott, was war denn da in dem Köpfchen los? Aber mir hat es sehr gut getan und das ist bis heute so.
Haben Sie irgendwann den Wunsch verspürt, jetzt Germanistik zu studieren, Literaturwissenschaft zu studieren, um das, was Sie als Schreibanfänger jetzt schon mal begonnen haben, da zu verwissenschaftlichen oder zu vertiefen?
Ist gut. Es ist interessant, dass Sie das fragen. Ich wollte zwar nicht Germanistik studieren, aber ich wollte gerne Journalistin werden in meiner Jugend. Mein Vater war hier bei Intertext in Erfurt Dolmetscher und der hat mich zu tiefen DDR-Zeiten immer mit in sein Büro genommen und wir waren dann, glaube ich, auch mal beim Volk, bei irgendjemand, für den er da geschrieben hat. Und der sagte, Mädchen, mach das nicht, es wird alles zensiert. Und da war der Traum vom Journalismus gestorben. Dazu kam auch, dass ich sowieso so ein bisschen der Revoluzer gewesen bin, der sich nicht so gerne den Gepflogenheiten und den politischen Gegebenheiten angepasst hätte. Also habe ich das Ganze dann erstmal auf Halde gelegt und bin einen anderen Weg gegangen beruflich.
Welchen?
Ich bin MTA, bin ich bis heute. Von irgendwas muss Frau ja leben.
Ja.
Ich habe dann in der Folgezeit, in der ich sehr viel gearbeitet habe und ich bin dann den ganz normalen Weg gegangen. Viel arbeiten, zwischendurch Familie, Haus, Kind und so weiter. Und da war das mit dem Schreiben erstmal eine ganze Weile ad acta gelegt, bis ich irgendwann dann in so einer Selbstfindungsphase wieder auf das Schreiben zurückgekommen bin und seitdem habe ich damit nicht mehr aufgehört.
Also für die Hörerinnen und Hörer müssen wir noch sagen, MTA heißt medizinisch-technische Assistentin.
So ist es.
Das sind so Begriffe, die vielen geläufig sind, aber vielen Hörerinnen und Hörern eigentlich nicht mehr sagen.
Das stimmt natürlich, ja. Also ich arbeite in der Klinik, in einem Labor.
Aha. Gut. Also konnten Sie dann quasi Ihre Schreibtätigkeit als Hobby weiterverfolgen und haben es nicht zum Beruf gemacht?
Ja, auch das mit dem Hobby war sehr schwierig, weil es braucht ja Zeit, dieses Hobby, die ich durch diesen Beruf und dann auch durch Familie einfach nicht gehabt habe.
Hat Ihr Beruf Sie mit Stoff beliefert für Geschichten?
Nein. Also ich würde niemals über Dinge schreiben, die ich im Klinikalltag erlebe. Es gibt Gedanken oder Dinge, die ich sehe, die ich erlebe, die mein eigenes Denken wahrscheinlich verändert haben. Und die auch großen Einfluss auf das, was ich habe, auf das, was ich schreibe, haben. Zum Beispiel, wir werden ja doch sehr viel mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert. Und es hat irgendwann bei mir vielleicht zu dem Gedanken geführt, dass ich nicht auf das hoffe, was vielleicht irgendwann mal kommt, oder dass ich mir das und das und das wünsche und die Reise noch machen möchte und dann werde ich und so weiter. Nee, das Leben, was für mich wichtig ist, ist das Hier und Jetzt. Ich weiß ja nicht, ob es einen Morgen gibt. Und insofern beeinflusst mich meine Arbeit schon, ja.
Das ist ein interessanter Aspekt. Den habe ich jetzt so nicht erwartet. Muss ich sagen. Ich dachte, Sie hätten aus vielen humoristischen oder lustigen Erlebnissen, die man ja fast in jeder Berufsbranche irgendwo hat, dass Sie da angefangen haben, die vielleicht mal zu notieren. Also Sie suchen ganz andere Stoffe. Wo suchen Sie denn Ihre Stoffe? Oder wo finden Sie die Stoffe?
Na, die finde ich im Leben. Also man braucht nur durch die Straßen zu gehen. Ich weiß nicht, ich nehme mir manchmal die Zeit und setze mich irgendwo hin und beobachte Leute. Und mir fällt auf, wie ernst wir doch zum größten Teil durchs Leben gehen. Ja, die Leute hetzen durch die Welt, man bekommt, und ich nehme mich da nicht aus, also mein Alltag ist ja auch nicht anders als der anderer Leute, aber man hetzt durch die Welt und kriegt die Schönheiten, die im Augenblick zu finden sind, kaum noch mit. Und das ist so schade. Also ich nehme mir ganz bewusst die Zeit, die Schönheit im Augenblick zu sehen. Also das mag verrückt klingen, tut mir aber wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen vielleicht auch diese Sache mit dem Hier und Jetzt. Worum geht's denn im Leben? Doch nicht um das, was irgendwann, sondern jetzt das.
Das ist vielleicht auch so der lutherische Gedanke, dem Volk aufs Maul schauen?
Jein. Ich glaube, mein Anspruch ist eher, dem Volk in den Kopf zu gucken. Weil man kann ja Gedanken nicht lesen und wir sind so, wie oft machen wir denn das, was wir wirklich wollen und wie oft das, was wir sollen? Ja, und in dem, was ich schreibe, geht es um ganz viel Zwischenmenschliches. Es geht um das, was ich mir wünsche, um das, was ich erleben möchte, um das, was ich tue. Es geht um Liebe natürlich für mich als essentielles Thema, weil man muss nicht Prinzessin sein, um an die große Liebe zu glauben. Und in meinen Geschichten oder auch in den Gesprächen mit Leuten, die ich immer wieder führe, die mich auch auf meiner Website immer wieder besuchen und anschreiben, da kommen so Geschichten zustande oder Überlegungen zutage, die sind einfach komisch. Ja, man darf es nicht alles so bierernst und traurig sehen, sondern manche Dinge sind vorhersehbar, ja, und darum geht's in den Geschichten, die ich schreibe.
Wobei gerade die Prinzessin ja mit Liebe mitunter mehr Enttäuschung erfahren als
so ist es.
Lieschen Müller in der Liebe, ne?
So ist es. Naja, wobei Lieschen Müller haftet ja so ein bisschen dieser Kontext an, die ist sehr einfach.
Ja.
Natürlich hat die einen ganz anderen Anspruch an Liebe und Glückseligkeit als die Prinzessin, die am Brunnen sitzt und auf den Frosch wartet, den sie küssen kann. Ne?
Wer Lieschen Müller einfach den ersten nimmt.
Das will ich ja gar nicht unterstellen. Aber.
Die Bücherbar auf Radio Frei auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt, UKW 105,2 MHz. und im Radio OKJ in Jena UKW 103,4 MHz.
Pauline Werner ist heute Gast im Studio. Sie schreibt vor allem lustige Geschichten. Frau Werner, wie schreibt man denn lustige Geschichten? Wie schreibt Frau lustige Geschichten?
Ganz einfach. Ich kann die Dinge so oder so sehen. Und wenn man sie genau betrachtet, gerade so diese zwischenmenschlichen Sachen, dann ist es schöner und leichter, die einfach mit Humor zu betrachten. Zum Beispiel habe ich eine Geschichte geschrieben. Ich bin vor Jahren mal mit einem Freund Hosen kaufen gewesen. Wäre ich seine Frau gewesen, wäre ich wahrscheinlich verzweifelt. Als Freundin habe ich mich entspannt zurückgelegt und habe gedacht, so sind sie alle. Und Siegfried Nucke hat mir das bestätigt. Das ist übrigens eine der Geschichten, die ich nachher gern lesen würde, weil Siegfried diese Geschichte so liebt, weil er sich tausendprozentig in diese Sparte einsortiert, der gemeine Mann. Also wie gesagt, man kann sich die Haare raufen, kann denken, verdammt nochmal, warum ist denn das so? Oder man kann sagen, ja, so ist es. Und so ist es. Es gibt auch eine Geschichte über eine Freundin, die über viele Jahre auf der Partnersuche gewesen ist. Und wo sie auch hinging, sie reiste mit roter Reisetasche. Und es war nachvollziehbar und vorhersehbar, wie die ganzen Geschichten geendet haben. Das ist einfach so menschlich und so liebenswert, dass man da, dass das einfach nur lustig sein kann.
Woran merken Sie denn, dass eine Geschichte gut wird?
Das ist ein Bauchgefühl. Also das, ich kann das nie wirklich sagen. Ich schreibe irgendwas und momentan ist gerade so eine Phase, da verwerfe ich es eher wieder und dann gibt's Phasen, da weiß ich nach einer halben Stunde, das wird perfekt. Dann habe ich eine sehr, sehr gute Freundin, die alles, durch deren Raster alles gehen muss, bevor das überhaupt freigegeben wird, damit ich weiß, dass es gut ist. Also ich bin da schon sehr kritisch.
Also das wäre jetzt die Frage nach dem Umgang mit der ersten Kritik. Also Sie haben eine Freundin, die Ihre Manuskripte liest und die dann sagt, Pauline, das geht nicht. Und
die ist sehr hart, sehr, sehr hart. Sie ist aber der Mensch, der ich auch zu 100% vertraue, weil ich ihr zutraue und einfach weiß, sie ist überhaupt nicht subjektiv. Also die macht das sehr professionell und ganz unvoreingenommen.
So, und dann merkt man bei den Leserinnen und Lesern auch, ich habe mal also einige Amazon und andere Kritiken durchgelesen, da kommen dann immer solche Sätze mit ihrer spitzig frechen Art, immer eine lustige Pointe, habe beim Lesen oft Tränen gelacht. Ja, solche Sachen kommen da immer wieder und fast nie boshaft kritische Stimmen, alle fühlen sich unterhalten und amüsant. Wie gehen Sie denn mit diesen Amazon-Sachen oder Thalia-Eintragungen um? Lesen Sie die regelmäßig?
Natürlich lese ich die regelmäßig. Also ich wäre nicht ehrlich, wenn mich das nicht bewegen würde. Ja. Und ich freue mich natürlich, dass es offensichtlich eine Leserschaft gibt, die genau das aufnimmt, was ich aussenden möchte. Ich möchte ja leicht unterhalten. Ich möchte keine traurigen, ernsthaften Themen ansprechen, das mache ich auch, aber offensichtlich kann ich das nicht so gut wie das leichte Schreiben. Ich glaube, da nehme ich meine Leser doch eher mit. Ich kann mich nur an eine wirklich böse Kritik erinnern, die aber per Post kam. Das war eine ganz, ganz schlimme Sache. Und zwar passt ins Zeitgeschehen oder vielleicht auch nicht. Ich habe mal eine Reise durch den Oman gemacht und habe einfach versucht, mich in die Situation der Frau unter der Burka zu begeben. Und habe dann wirklich eine ganz, ganz, das ging wirklich über eine längere Zeit, habe ich also böse Kritiken von einer Muslima bekommen, die
sich angegriffen fühlte, so.
Das kann ich nicht mal sagen. Es war eine Frau, die hier in Thüringen geboren wurde und die sich einfach die den Islam angegriffen gefühlt hat, die alles, was ich jemals geschrieben habe, also sie muss sich wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen haben, die hat wirklich ganz viele Texte von mir auseinandergenommen und hat immer so Stückchen rausgenommen und dann immer, was Allah gepriesen sei, er dazu sagt, oder Mohammed oder wie auch immer. Und der Kontext war dann natürlich ein ganz anderer. Der war dann, ja, war für mich schon hart, das dann zu lesen, weil es im Grunde alles, was ich schreibe, in Frage gestellt hat und die Weltanschauung einer anderen
auf einem anderen Level dargestellt hat, wo sie gar nicht hinwollten. Vermutlich.
Das war nie mein Anspruch. Ja, ich würde keine Kritik an irgendwelchen Glaubensrichtungen üben wollen, aber ich erwarte genauso wenig, dass das auch niemand an meinem Glauben oder meiner Lebenseinstellung tut. Ja, also das war für mich ganz schön beängstigend.
Nun gehen ja auch die anderen Religionen mitunter sehr sparsam mit Humor um. Ja? Also denke ich mal, ja. Also wenn man mal die Juden ausnimmt, die haben da so einen eigenen jüdischen Humor, der also auch sehr empfindsam ist, sehr sentimental. Aber gerade die anderen Religionen haben mit Humor nicht immer so viel am Hut. Das ist. Aber sie schreiben ja nicht für die anderen Religionen. Das wäre jetzt meine Frage. Sie haben jetzt oder viele Kritiken scheinen von Leserinnen zu kommen. Ist Ihre Leserschaft hauptsächlich weiblich?
Jein, das ist das Erstaunliche. Eine der ersten Lesungen, die ich mal hatte, da kam ein Paar auf mich zu im Anschluss. Man sah denen an, die waren sehr verliebt, die waren jetzt bestimmt noch nicht lange zusammen. Es war wirklich süß. Und dann sagte er so zu mir, sagt erstmal, Schatz, darf ich? Und dann sagte sie, ja, mach nur. Und dann sagte er, also er fand das ganz wunderbar, was ich da geschrieben hätte. Und das Buch, das beeindruckt seine Frau ja so nachhaltig und so weiter. Aber er würde sich wünschen, dass ich im nächsten Buch einfach mal aus männlicher Sicht schreibe. Und gab mir seine Handynummer. Diese Nummer habe ich übrigens bis heute. Die gehört zu meinem Maskottchen bei jeder Lesung. Ich habe natürlich dieses Angebot nie in Anspruch genommen, weil ich mir das ganz einfach nicht zutraue, aus männlicher Sicht zu schreiben. Im Übrigen schreibe ich nicht nur humorvoll, ich glaube, ich schreibe schon ziemlich sentimental. Und das spricht wahrscheinlich mehr die Frauen an.
Also ich würde mir auch nicht zutrauen, aus Sicht einer Frau zu schreiben.
Richtig, also das funktioniert einfach
also,
nicht.
Wahrscheinlich gibt es fantasiebegabte Menschen, die das können, in andere Rollen hineinschlüpfen und aus deren Sicht die Welt zu erklären. Aber das ist natürlich schon mal eine Herausforderung.
Das ist eine Herausforderung, die ich auch, glaube ich, nicht authentisch finde. Weil ich glaube nicht, dass eine Frau das Seelenleben eines Mannes versteht und umgekehrt ist das genauso. Wobei ich auch wieder Siegfried Nucke wirklich loben muss und möchte an dieser Stelle, als wir das Manuskript für das Provinzgeschnatter durchgearbeitet haben, da hat er so ein paar männliche Poenten eingestreut, die uns beides so herzlich zum Lachen gebracht haben, dass wir viele davon auch ins Buch übernommen haben.
Frau Werner, jetzt haben Sie uns schon neugierig gemacht und deswegen möchte ich schon, dass Sie nach der nächsten Musik da mal ein, zwei Titel lesen.
Ja, sehr gerne.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
Pauline Werner liest jetzt aus ihrem Buch Provinzgeschnatter.
Ich lese jetzt aus dem Provinzgeschnatter. Für Siegfried Nucke, Shopping. Ein Männeralbtraum. Shopping ist für die meisten Frauen nicht einfach ein Mittel, um Kleidung, Schuhe und anderen Schnickschnack käuflich zu erwerben. Wir Mädels gehen nicht etwa einkaufen. Wir zelebrieren das Hobby Shopping in einer Weise, die Männer niemals verstehen werden. Gern allein, am liebsten aber mit unserer besten Freundin, fallen wir in der Shoppingmeile unserer Wahl ein, bereit, ein kleines Vermögen für ein einziges Teilchen zu opfern. Vorausgesetzt, es handelt sich um Liebe. Wenn das begehrte Fähnchen dann auch noch ein rotes Preisschild ziert, ist unser Glück perfekt. Kurz gesagt, wir Frauen genießen Shoppen. Es ist selten notwendiges Übel, denn wenn wir ehrlich sind, hat jede von uns genügend Klamotten im Schrank, um eine Kleinstadt angemessen zu kleiden. Shoppen hat Wellnesscharakter für die meisten von uns. Wenn ich mit meiner Freundin Jule unterwegs bin, dann kann es passieren, dass wir 20 Teilchen an- und wieder ausziehen, ohne ein einziges zu kaufen. Denn nur, wenn ein Teil zu uns spricht, ist es das Richtige. Für Jule und mich erhöht das Beschnuppern, Befühlen und Anprobieren nur den Spaß, den Shopping bedeutet. Versuchen Sie mal, mit einem Kerl Spaß beim Shoppen zu haben. Früher schleppte Jule mit Freuden ihren Liebsten auf Einkaufstouren mit. Während er noch geduldig in Laden Nummer 1 schlurfte, zog er in Geschäft Nummer 2 bereits einen Flunsch. Und spätestens bei Laden Nummer 3 gab's Stress. Nein, natürlich nicht lautstark. Er mit einer erhöhten Taktzahl an unüberhörbaren Schnaufern des Liebsten. Oder dreimal in der Sekunde von der Umkleide zum Ausgang tigern, dass die Sohlen quietschen. Es dauerte ein paar Jahre, bis Jule dahinter kam, dass sie nicht unbedingt jeden Spaß mit ihrem Goldstück teilen muss. Richtig strapaziös wird es erst, wenn die Spezies Mann neue Klamotten braucht. Hier besteht einer der scheinbar unüberwindlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Denn der gemeine Mann betritt ein Klamottengeschäft nur dann freiwillig, wenn der Hosenboden der alten Jeans hoffnungslos durchgewetzt und die Sneakers rettungslos abgelatscht sind. Für ihn ist der Erwerb von Kleidungsstücken lästig und nur bei wirklichem Bedarf durchzuführen. Wenn es dann aber soweit ist, Mann hat vor dem Betreten eines Geschäftes klare Vorstellungen von der zu erwerbenden Klamotte. Beim Hosenkauf sieht er kein Problem. Schließlich stehen alle wichtigen Informationen auf dem Etikett in der Jeans, die seit Jahr und Tag an seinen Hüften klebt. Mann weiß, Jeans ist gleich Jeans. Manche Kerle achten sogar auf die Marke. Die oder keine. Mit Knöpfen oder Reißverschluss. Seltsame Welt. Er plant für den Einkauf höchstens 10 Minuten ein. Schließlich weiß er genau, was er will. Bis er den Laden betritt und spätestens in der Umkleide feststellen muss, also für den Fall, er hält das für nötig, dass sich die Zeiten auch bei Farbgebung und Schnitt von gewöhnlichen Jeans ein bisschen geändert haben, seit er zum letzten Mal eine solche gekauft hat. Natürlich merkt er das nicht. Er dreht und wendet die Hose, schüttelt sie und probiert es gleich noch einmal. Der Mann als Jeanskäufer ist ein ebenso anstrengender wie hilfloser Kunde. Während er noch den Schock darüber zu verdauen versucht, dass sein bewährtes Beinkleid vom Hersteller längst verrissen worden ist, legt ihm die beflissene Hosenverkäuferin das eine oder andere Modell zur Anprobe hin. Nun kommt zu des Mannes Verärgerung noch Verwirrung hinzu. Wieso verdammt nochmal soll er mehrere Jeans probieren? Er braucht doch nur eine. Widerstrebend schlüpft er in Hose Nummer 1 und muss feststellen, dass diese zu eng ist. Wie kann das passieren, wo er sich doch strikt nach den Maßgaben aus der bewährten Hose gerichtet hat? Als Beinkleid Nummer 2 und 3, selbstverständlich mit gleicher Maßangabe, so weit ausfallen, ist ihm alles egal. Er will nur noch weg von diesem Irrsinn und ist bereit, die nächstbeste Hose zu kaufen, deren Knopf zugeht. Wenn er Glück hat, wird die beratende Fachverkäuferin ihm tatsächlich geduldig zur Seite stehen und weitere Modelle zur Verfügung stellen. Eine Profiverkäuferin wird auf die richtige zeigen und sagen, das ist sie. Mann wird sie lieben. Die anderen Verkäuferinnen lassen es laufen, wissen, spricht den Kerl nicht an. Nur die aus dem ersten Lehrjahr stehen ständig um ihn herum und zeigen im Sekundentakt irgendwelche Hosen. Gefühlte Stunden später hat Mann im besten Fall eine Hose, die seinen Hintern sehenswert macht, im Schritt nicht kneift oder gar Falten wirft und deren Beinlänge nicht Hochwasser schreit. Im anderen Fall hat er eben neue Beinkleider. Keinesfalls wird er den Aufriss verstehen, dessen Opfer er soeben geworden ist. Denn die meisten Männer haben keine Ahnung davon, was uns Frauen seit frühester Jugend so selbstverständlich geworden ist. Kleider machen uns nicht zu anderen Menschen. Wir wissen eben, wenn wir uns nur die Zeit nehmen, die richtigen zu finden, dann machen sie uns schön, wunderschön.
Frau Werner, Ihr Repertoire ist noch im kleinen Umfang, aber Ihre Fans oder Ihre Lesergemeinschaft freut sich schon immer auf das nächste Buch. Vielleicht können wir auf die einzelnen Werke nochmal eingehen. Das letzte Buch, das neueste, das ist das Provinzgeschnatter.
Das ist das Provinzgeschnatter. Provinzgeschnatter entstand aus einer Kolumne, die ich über mehrere Jahre für ein Gotha-Wochenblatt geschrieben habe. Und später dann auch im Internet und auf verschiedenen Websites eben veröffentlicht habe. Daraus, wie gesagt, sprach mich irgendwann der Herr Nucke an, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich konnte. Ich war begeistert auch über die Zusammenarbeit mit ihm. Und das Buch ist einfach mir so ans Herz gewachsen, dass ich es jedem ans Herz legen möchte.
Und es geht auch gut über den Ladentisch, oder?
Das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich sehe bei Lesungen größtenteils fröhliche Gesichter und das ist mir das Allerwichtigste.
Der Vorgänger dieses Buches war der nächste, bitte.
Richtig.
Und Frau Werner, da habe ich also unmittelbar gedacht, das ist jetzt eine Geschichte aus dem Arztzimmer, aus dem Sprechzimmer eines Arztes, aber das ist es ja nicht.
Nein, das ist es nicht. In der nächste, bitte, geht es einfach um mehrere Freundinnen, die sich Nach längerer Familienphase in der Situation wiederfinden, ja, jetzt stehe ich alleine da, was mache ich jetzt mit meinem neuen Single-Dasein und wenn ich denn einen Nächsten haben möchte, wie stelle ich das an? Der Nächste bitte.
Aha, also sind das auch praktische Hinweise?
Selbstverständlich nicht.
Das ist also alles nicht ernst zu nehmen.
Es ist ja wieder mit dem Augenzwinkern, ja, wie das Leben so spielt. Das sind Geschichten von Frauen rundherum, die dann einfach in diese vier Personen eingeflossen sind, einfließen mussten. Naja, und unterm Strich ist es einfach, wenn man genau liest, vielleicht ein Sachbuch, wie mache ich etwas nicht.
Was ja mitunter auch schon hilfreich ist, wenn man weiß, was man nicht machen muss.
Ich schwöre Ihnen, jede Frau bedient jedes einzelne dieser Klischees, weil diese Fehler, die muss Frau einfach selber machen.
Mhm. Okay, und das sind ja auch Sachen, die relativ häufig vorkommen.
Natürlich.
Ne? Also, dass Frau Single wird oder auch Mann Single wird und wahrscheinlich sind Männer wie beim Hosenkauf dann noch viel unselbstständiger und hilfloser, wenn sie auf einmal Single werden, als Frauen das sind.
Das ist eine ganz andere Geschichte. Also, wie Männer als Single sind, ja, das müsste man wirklich dann nachlesen, aber wie gesagt, aus der Sicht einer Frau. Also ich bin immer bereit, dazu zu lernen. Und ich habe auch häufig Kontakt mit Männern, die mir ihre Geschichten erzählen. Sehr interessant. Ich suche immer noch den, der diese Geschichten mal aufschreibt.
Mhm.
Weil die Frauen sind definitiv nicht besser.
Okay. Und begonnen haben Sie mit Froschteich Internet?
Froschteich Internet war meine allererste Veröffentlichung. Das war auch so eine Geschichte. Ich habe diese Kurzgeschichte geschrieben. Da gab es mal ein Preisausschreiben. Das Preisausschreiben, also der Gewinner würde, die Veröffentlichung eines Buches gewinnen. Und da ich ja mein Manuskript für der nächste bitte schon in der Schublade hatte, habe ich gedacht, okay, zu diesem Thema schreibst du mal. Also habe ich diese Kurzgeschichte Froschteich Internet geschrieben, habe natürlich nur den zweiten Platz gemacht und irgendwann ergab sich dann trotzdem die Möglichkeit, dieses Buch oder diese Geschichte nochmal anzubieten. Und da kam ich dann unter die Gewinner, deren Geschichte veröffentlicht worden ist. Das war meine allererste Veröffentlichung, die man übrigens im Provinzgeschnatter als Eingangstext lesen kann.
Was liegt denn jetzt noch im Schubfach von Frau Werner?
Es ist eine gute Frage. Ich habe die Fortsetzung von der Nächste bitte in Arbeit. In Arbeit, in Arbeit, in Arbeit.
Das hört sich nach langer Arbeit an. Das heißt also, ich brauche Sie jetzt im November nicht wieder einzuladen, sondern nächstes Jahr im Sommer.
Nächstes Jahr im November, sehr, sehr gerne.
Dann sind Sie soweit. Okay, alles klar. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Die Bücherbar auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt, UKW 105,2 MHz und im Radio OKJ in Jena, UKW 103,4 MHz.
Im Bruchteil einer Sekunde oder einfach leben. Neulich beschlossen wir Mädels, die wenigen Spätsommersonnenstunden für eine kleine Wanderung zum Hausberg unseres Städtchens zu nutzen. Unser Weg zu den spätsommerlichen Wiesen am Rande meiner City führte uns über die verkehrsreiche Hauptstraße. Doch weder Verkehrslärm noch feilschnell anmutende LKWs konnten unserer guten Stimmung etwas anhaben. Fröhlich schnatternd erreichten wir die sichere Fußgängerampel, die prompt auf grün schaltete und ich setzte gerade einen Fuß auf die Straße, als ein Auto mit Anhänger in rasender Geschwindigkeit auf mich zubretterte. Ein blaues Auto mit einem charismatischen 50er hinterm Steuer. Bella riss mich zurück. Ich sah den Fahrer an mir vorbeifliegen und seine Hand entsetzt vor den Mund schlagen. Dann war er weg. Und ich überlegte im gleichen Sekundenbruchteil, ob ich diesen Aufprall wohl überlebt hätte, was kaputt gegangen wäre. Mein Schutzengel aber hatte offenbar Zeit an diesem Tag, denn die halbe Haaresbreite, die mich von dem Raser trennte, reichte zum Überleben. Erst auf der anderen Straßenseite und in den Armen der schluchzenden Bella wurde mir bewusst, welches Glück ich gerade hatte und wie schnell Leben enden kann. Wir Mädels hatten die Lust verloren, auf den Berg zu steigen. Auch die Kaffeerunde verlief ziemlich ruhig. Jede von uns hing ihren Gedanken nach. Man kann der Schokolade, dem Bierchen am Abend und anderen Lastern abschwören, kann joggen, Radfahren oder sonst was tun, um Speckröllchen und Cholesterin zu Leibe zu rücken. Man kann jede Minute so planen, dass man, statistisch gesehen, möglichst sicher durch den Tag kommt. Aber neben der Tatsache, dass derlei Organisation und Disziplin dem Leben leicht den Spaß nehmen könnte, hat niemand seine Sicherheit wirklich in der Hand. Nicht mal das cleverste Mädel der Welt. Wäre es nicht besser, wir würden diese kostbare Größe Lebenszeit dazu nutzen, einfach zu leben, zu lieben und zu lachen, die Sonne auf der Haut zu fühlen und den Wind im Haar, die guten Erinnerungen leben lassen und dem, was uns weh tut, weniger Macht zu gewähren. Dazu gehört allerdings auch ein bisschen Mut, sich einzugestehen, dass unser Leben Schmerzhaftes beinhaltet. Die Konsequenz, sich davon zu befreien, tut mit Sicherheit auch weh. Vielleicht liegt in der Tatsache die schlichte Erklärung dafür, dass wir die unbequemen Entscheidungen im Leben so gerne verschieben. Auf später, auf morgen. Doch unser Ampelerlebnis erinnert daran, dass es vielleicht ein später gibt, aber möglicherweise kein Morgen.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
Aus Gotha angereist ist heute Pauline Werner, Autorin. Jetzt möchte ich aber trotzdem noch auch von Ihnen wissen, wann und wie Sie schreiben. Haben Sie einen festen Rhythmus? Haben Sie einen festen Ort, einen festen Zeitpunkt? Oder ist es bei Ihnen ganz spontan?
Es ist ganz spontan. Es gibt einfach keinen festen Zeitpunkt. Ich habe das mal versucht, mir wirklich ganz feste Bürozeiten sogar zu schaffen. Ich habe mal eine Zeit lang in einem Medienbüro eine Nebentätigkeit gehabt, um dort als Texterin tätig zu sein. Das lief für mich persönlich ganz schlecht, weil ich einfach nicht auf Kommando irgendwas schreiben kann.
Ja gut, das können die meisten nicht. Man braucht eine gewisse Emotion, man braucht auch eine gewisse, ich denke mal, so eine Stofffülle, die sich angereichert hat, die dann losgeschrieben werden muss.
Es ist einfach da, irgendwann. Und dann ist der Zeitpunkt meistens ungünstig. Also mir fällt sehr gerne irgendwas im Einschlafen ein. Und am Anfang habe ich immer gedacht, oh, das ist so ein toller Ansatz. Und am nächsten Morgen ist er weg. So dass ich das jetzt auch so mache, dass ich mein Handy nachts dann massakriere und dann irgendwas in den Aufnahmemodus quatsche und am nächsten Morgen das entweder verwerfe oder was draus mache. Also ganz, wie ich dann diesen Gedanken weiterspinnen könnte.
Also die neue Art, Zettel und Bleistift auf dem Nachttisch zu haben, jetzt mit Handy.
Also nein, ich bin ja grundsätzlich jemand, der diese technischen Sachen nicht wirklich liebt. Ich versuche das auch mit Zettel und Bleistift, aber es ist tatsächlich so, dass ich dann nicht mehr lesen kann, was ich da geschrieben habe.
Gut, das kann ich nachvollziehen. Frau Werner, welches ist denn das erste Buch, an das Sie sich selbst erinnern?
Das war Der kleine Angsthase.
Mhm. Aha. Und wie oft kommen Sie denn selbst zum Lesen?
Auch das ist situationsbedingt. Also ich habe Phasen, da lese ich wenn ich ein richtig gutes Buch habe, dann verschlinge ich das, dann vergesse ich die Welt um mich rum. Und das ist natürlich auch für mich, wenn ich sowas zu meinen eigenen Büchern höre und mir sagt das jemand, das ist das größte Lob für mich. Ja, dass jemand die Welt um sich vergessen hat, weil es mir auch so geht. Und dann ist mir auch vieles rundherum egal.
Was ist für Sie ein gutes Buch?
Ein gutes Buch muss mich mitnehmen. Ich muss eintauchen können in das Geschehen dort, in die Welt, in die Geschichte. Ich muss einfach ein Teil davon sein. Ich muss mich da drin wiederfinden.
Haben Sie da genügend Autoren, die Sie verschlingen möchten?
Es gibt da kaum spezielle Autoren, das sind immer einzelne Bücher und viele werden mich belächeln, wenn ich das sage, eins der besten Bücher, was jemals geschrieben wurde aus meiner, belletristischen Sicht, ja, aus meiner Unterhaltungslesersicht, das ist zum Beispiel Vom Winde verweht, das Buch. Ich sehe gerade Ihre Augenbrauen hochgehen, um Gottes Willen, das Buch, nicht der Film. Und ich denke, die arme Margaret Mitchell würde sich im Grab rumdrehen, wenn die wüsste, was aus diesem Buch gemacht wurde, aber ist eine andere Sache. Nur was ich noch besser finde, ist die Fortsetzung dieses Buches, das heißt Scarlet und wurde von einer ganz anderen Autorin geschrieben. Ich finde das großartig, was die beiden Frauen und ganz besonders die Alexandra Ripley, die das zweite Buch geschrieben hat, wie die diese Charaktere haben wachsen lassen, wie die das geschafft haben, Ich finde es wirklich fantastisch.
Meine Augenbrauen gingen nicht wegen dem Titel hoch, sondern mir fiel schlagartig ein, dass ich dieses Motiv schon mal gehört habe und ich weiß nicht mehr von wem.
Ach so. Also,
das war.
Da haben Sie aber jetzt Glück gehabt.
Dieser Effekt, ja. Also, das hat mir schon mal jemand gesagt. Scheint doch ein lesenswertes Buch zu sein. Man kennt, man hat das Klischee immer nur vom Film her. Ja.
Ja.
Und da liegt man ja mitunter falsch. Manche Bücher sind sehr gut verfilmt, manche weniger gut oder die meisten sind weniger gut verfilmt. Frau Werner, ich habe jetzt zum Schluss noch ein paar Fragen vorbereitet. Das heißt, nicht ganz, also ich habe schon die Antworten gegeben, aber auch da nicht ganz. Und ich bitte Sie einfach, die folgenden Sätze zu vervollständigen, damit wir noch ein bisschen mehr aus Ihrer Seele
ach, du liebes bisschen.
Rauskitzeln. Also Sie stellen sich einfach vor, die folgenden Fragen sind alle auf Sie gemünzt und oder Sätze, Halbsätze und Sie antworten einfach, was Ihnen gerade so einfällt. Zurzeit liegt auf meinem Nachttisch das Buch.
Das Café am Rande der Welt.
Von meinen Eltern habe ich gelernt.
Oh, das ist schwierig. Von meinen Eltern habe ich gelernt. Oh, meine Eltern haben mir ganz, ganz viele Werte mitgegeben, aber was habe ich von ihnen gelernt? Immer bei der Wahrheit zu bleiben, immer schön brav zu sein, was sollen sonst die Leute von mir denken?
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit. Diese Frage wurde mir neulich schon gestellt, ich konnte sie nicht beantworten. Es sind so viele.
Irgendeine Fantasiegestalt mit Faust, Goethe, Schiller oder
nein,
Maria
die
Stuart.
Nein, die werden mir alle viel zu mächtig, diese Leute. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit Caroline Herford. Mhm. Ich finde, es ist eine großartige Schauspielerin, die so authentisch spielt. Ich habe die neulich in einem Film gesehen, wo ich dachte, wow, so muss man doch auch fühlen, um so spielen zu können. Also ja, das würde ich gern tun.
Mit 1 Million Euro würde ich?
Mit 1 Million Euro würde ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegen. Ich habe nicht großartig die Vorstellung, was man mit viel Geld anfangen kann. Mhm. Ist mir auch ziemlich egal.
Im nächsten Leben wäre ich gern?
Ich würde im nächsten Leben gern genau dasselbe tun, was ich jetzt mache.
Peinlich war mir zuletzt.
Peinlich war mir zuletzt mein eigenes Ich, wenn meine Stimme bzw. mein Schnabel so drauf losplappert, wie er gewachsen ist und das Gehirn erst ein wenig später mitkommt.
Die schwierigste Entscheidung in meinem Leben war?
Den Weg zu gehen, den ich jetzt gehe.
Wenn Frau Werner kocht, dann gibt es?
dann gibt es Hausmannskost und Spaß am Tisch.
Spaß am Tisch. Okay, Pauline Werner, war das mit den Fragen für die Autorin? Frau Werner, vielen Dank für die interessanten Geschichten, für das interessante und lustige Gespräch. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht und Sie haben alle Ängste, die Sie vor dem Studio noch hatten, jetzt beseitigen können. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Wir haben noch einen Termin, den wollen wir noch nennen. Sie werden im Herbst in Erfurt hier lesen. Wann und
ich
wo
werde
konkret?
Ich denke, am 29. November werde ich in der Buchhandlung Jokers lesen. Freue mich schon sehr darauf und freue mich natürlich auf viele Gäste, viele interessierte Zuhörer. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen heute, dass ich hier sein durfte bei Radio Frei. Und bedanke mich dafür für Ihre Geduld und dafür, dass es doch so viel Spaß gemacht hat. Meine Ängste waren unbegründet. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel Quatsch erzählt.
Gut. Frau Werner, vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute für Ihre Schriftstellerei.
Ich danke Ihnen.
Wenn Sie wieder ein Buch schreiben, kommen Sie einfach wieder.
Ich komme gerne wieder.
Danke. Das Das war die Bücherbar für den Monat September. Ich verabschiede mich von Ihnen. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Wir hören uns dann wieder am dritten Sonntag im Monat Oktober. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.